Hallo, mein Name ist Daniel und ich möchte euch von Philosophie erzählen. Genauer gesagt springe ich auf den Hype-Train, allerdings wie üblich bei mir viel zu spät, und spreche über J. Robert Oppenheimers Wissenschaftstheorie. Über den Podcast The Rest is History bin ich darauf gestoßen, dass Oppenheimer als junger Mann erotische Gedichte geschrieben hat. Meine Netzrecherche danach war zwar erfolglos, aber als ich in den Kaninchenbau hinabtauchte, stieß ich zufällig bei der Dartmouth College Library auf ein Transkript eines Vortrags, den Oppenheimer dort 1959 über Freedom and Necessity in the Science gehalten hatte. So eine Gelegenheit lasse ich mir doch nicht entgehen und dachte mir, ich schaue mir mal an, was der Vater der Atombombe da genau gesagt hat. Springen wir in den Text. Oppenheimer beginnt damit, dass unsere Gesellschaft, also die der 50er Jahre, es mit verschiedenen Besonderheiten zu tun habe, mit Herausforderungen, der sich keine Gesellschaft zuvor gegenüber sah. Er fragt sich als nächstes, welchen Stellenwert Wissenschaft in unserer Kultur hat. Der rasante wissenschaftliche Fortschritt seiner Zeit führt dazu, dass den Menschen die gemeinsame kulturelle Grundlage verloren geht. Denn die Erkenntnisse der Wissenschaft seien so komplex, dass sie nicht mehr für die breite Öffentlichkeit zugänglich seien. Das ist richtig und wichtig. Selbst 65 Jahre nach diesem Vortrag verstehe ich die Quantentheorie aus Oppenheimers Zeit nur in Ansätzen, wenn überhaupt. Und der wissenschaftliche Fortschritt hat seitdem nicht abgenommen. Es gibt also zunehmend ExpertInnen, die über Spezialwissen verfügen, das mir 0815-Dude nicht zugänglich ist. Das könnte vielleicht auch erklären, warum in unserer Zeit Verschwörungstheorien aus dem Boden schießen, als wären wir in der Spargelhauptsaison. Zu verstehen, wie die Welt wirklich ist, ist so komplex geworden, dass einfache Alternativerklärungen für viele Menschen anscheinend attraktiv werden. Dass Wissenschaft nicht mehr der Öffentlichkeit zugänglich ist, habe eine negative Auswirkung auf die Gesellschaft, so Oppenheimer. Aus der Tatsache, dass wir alle Lebewesen sind, folge eine gewisse Einheit, aber aus dieser Einheit folge wiederum nicht das notwendige Wissen um das Leben und die Wissenschaft. Okay, das ist wenig stichhaltig und eher lyrisch, setzt die Stimmung. Mal sehen, wie er fortfährt. Er sagt, wenn wir menschliche Angelegenheiten oder wissenschaftliche Entdeckungen bewerten, dann gibt es zwei Arten der Bewertung. Die Bewertung nach dem Nutzen und der Zweckmäßigkeit einer Sache, er nennt das Notwendigkeit, oder die Bewertung nach der moralischen oder geistigen Qualität einer Sache, er nennt das Güte, Freiheit. Terminologisch habe ich hier gleich zwei Schwierigkeiten. Ich finde, prinzipiell kann man diese unterschiedlichen Bewertungen durchführen. Autos sind nützlich, aber sie sind nicht gut. Und Kant ist gut, aber nicht nützlich. Aber mich stört, dass Oppenheimer Nützlichkeit hier Notwendigkeit nennt, Necessity im Englischen. Necessity ist ein philosophischer Fachterminus, den ich in meinen Folgen zu Aristoteles Logik erklärt habe. Und er ist enorm mächtig. Eine notwendige Wahrheit ist nicht bloß nützlich, sie kann nicht falsch sein. Oppenheimer hätte bei Usefulness bleiben sollen, aber er will diesen Punkt stark machen. Und welche Probleme das mitbringt, sehen wir gleich. Auf der anderen Seite setzt er erst moralische und geistige Qualität gleich, was ich gerade mit Blick auf seine eigene Geschichte schwierig finde. Die Atombombe war eine geistige Meisterleistung, aber keine moralische. Und dann setzt er Güte mit Freiheit gleich. Freiheit ist ein Wert von vielen, den wir ansetzen können, um zu beurteilen, ob etwas gut oder schlecht ist, aber es ist nicht der einzige Wert. Oppenheimer fährt fort. Die Dinge, die notwendig sind, können weder gelobt noch verurteilt werden, aber die Dinge, die gut sind, werden gelobt und müssen kultiviert werden. Das ist der Sophismus der Äquivokation, den ich in Folge 128 zum vierten Kapitel der sophistischen Fehlschlüsse erklärte. Erst hat Oppenheimer Nützlichkeit mit dem sprachlich ähnlichen Begriff Notwendigkeit gleichgesetzt und dann hat er etwas, was auf logische Notwendigkeit zutrifft, auf Nützlichkeit angewendet. Denn ich kann logisch Notwendiges tatsächlich nicht kritisieren. Dass Junggesellen unverheiratete Männer sind, ist weder gut noch schlecht, es ist einfach. Aber mein Staubsaugerroboter ist sehr nützlich, dennoch kritisieren meine Kinder ihn, da er in ihren unaufgeräumten Zimmern immer irgendwelchen Kram einsaugt. Oppenheimer fährt fort, indem er Notwendigkeit als etwas definiert, das sich aus einem logisch allgemeinen Prinzip ergibt. Das ist richtig, aber es ist nicht Nützlichkeit, wie er sie oben definiert hat. Im Gegenteil könnte man behaupten, dass Notwendigkeit dadurch, dass sie auf Tautologien beruht, also auf Sätzen, die nicht falsch sein können, pragmatisch betrachtet sehr unnützlich ist, da sie kein neues Wissen generieren, sondern nur bestehendes Wissen analysieren kann. Neues Wissen gewinnen wir nämlich durch Induktionen, die, ich hoffe, ihr habt euren Popper gelesen, per Definition auch falsch sein können. Die Notwendigkeit steht nach Oppenheimer im Gegensatz zum Guten oder zur Freiheit. Sie ist einfach das Gegenteil des Zufälligen und des von Natur aus Unverständlichen. Er erklärt seinen ZuhörerInnen, dass es eine unvollendete Aufgabe ist, den Zufall zu beseitigen, der der Notwendigkeit und Symmetrie entgegensteht. Ha, das ist interessant. Klar, logische Notwendigkeit und moralisch Gutes haben nichts miteinander zu tun. Es sind tatsächlich verschiedene Betrachtungsweisen der Welt. Ersteres ist eine Frage der Erkenntnistheorie, zweiteres ist eine der Ethik. Aber der letzte Satz, dass es eine unvollendete Aufgabe ist, den Zufall zu beseitigen, liest sich so, als hätte Oppenheimer daran geglaubt, dass das möglich sei. Aber ist nicht die Lehre der Quantentheorie, mithin also die Lehre seines Forschungsfeldes, dass in der Welt ein zufälliges Element eingebaut ist, das sich nicht beseitigen lässt? Wir werden später sehen, dass Oppenheimer auch nicht glaubt, dass es sich beseitigen lässt, aber an dieser Stelle liest sich das noch anders. Oppenheimer erklärt, dass in komplexen Systemen die Zeit, die für die Herstellung der Symmetrie benötigt wird, länger ist als ein ganzes Leben. Einige Dinge scheinen aus dem Gleichgewicht geraten, sind aber in Wirklichkeit Teile der größeren Ordnung oder Notwendigkeit. Wenn wir nicht über die Mittel oder die Zeit verfügen, um herauszufinden, wie eine bestimmte Handlung in diese Symmetrie passt, nennen wir das Zufall.
Yeah, well, you know, that's just like your opinion, man.
Leider sind im Transkript hier 8 Minuten von Oppenheimers Rede auf diese unbegründete These zusammengedampft worden. Dabei wäre die Begründung das eigentlich Spannende gewesen. Schade. Oppenheimer fragt sich als nächstes, was die Beweggründe für die Entwicklung der Wissenschaft und ihr Wachstum sind. Er stellt fest, dass es 2 Katalysatoren gibt. Das Streben nach Wissen um des Wissens willen, er nennt es wieder Freiheit, oder die Tatsache, dass jemand etwas will. Hier ist er wieder bei der Notwendigkeit. Erneut kommt hier die problematische Äquivokation zum Einsatz. Logische Notwendigkeit ist nicht die Tatsache, dass jemand etwas will. Letzteres ist allenfalls Nützlichkeit. Freiheit präzisiert er jetzt weiter als Wissenschaftsfreiheit. Er hat also das Gute insgesamt erst pars pro toto durch den einzelnen Wert Freiheit ersetzt, den er jetzt noch einmal pars pro toto durch Wissenschaftsfreiheit ersetzt. Oppenheimer betont, dass sowohl Wissen als Selbstzweck als auch Wissen zu einem nützlichen Zweck zu wissenschaftlichen Entdeckungen führen kann und dass es sich dabei nicht immer um getrennte Motive handelt, sondern vielmehr um eine Wechselwirkung und Verflechtung. Er weist jedoch sorgfältig darauf hin, dass keine der beiden Motivationen mit der anderen verwechselt oder auf sie reduziert werden kann, sondern dass beide Motive ihren Platz haben. Okay. Das kann ich nachvollziehen. Deshalb haben wir Grundlagenwissenschaften und anwendungsbezogene Wissenschaften. Oppenheimer sagt, eine wissenschaftliche Theorie kann eine Erfindung, eine Entdeckung oder eine Revision sein. Eine Theorie beginnt mit einer Idee oder einem Gedanken, der versucht, das Big Picture zu verstehen und anzupassen. Mit der Revision dieses Bildes oder der alten Notwendigkeit, wie er es nennt, verändert sich das Bild. Die alte Notwendigkeit muss einem neuen System weichen. Der Übergang der alten Notwendigkeit zur neuen Notwendigkeit bringt neue Informationen hervor, macht aber auch alle Informationen des alten Systems ungültig. Irgendwann muss ich mal über Thomas Kuhns die Struktur wissenschaftlicher Revolution sprechen. An dieser Stelle würde das zu weit führen. Aber so viel. Nach Kuhn verläuft wissenschaftlicher Fortschritt etwas komplizierter, als Oppenheimer es hier darstellt. An überkommenen Paradigmen oder dem, was Oppenheimer hier alte Notwendigkeiten nennt, wird oft länger festgehalten, als es wissenschaftlich sinnvoll ist. Der Wechsel von Paradigmen ist mit heftigen akademischen Kämpfen verbunden. Aber das ist eine andere Geschichte und soll ein anderes Mal erzählt werden. Oppenheimer sagt, Ideen können auch Erfindungen sein. Die Idee der Ladung von Teilchen zum Beispiel war eine Erfindung. Aber eine Erfindung, die in der Realität verwurzelt ist. Das finde ich spannend. Hier kommt ein reflektiertes, modernes Wissenschaftsverständnis zum Ausdruck. WissenschaftlerInnen sitzen nicht vor Mikroskope, beobachten die Welt und beschreiben dann, was sie sehen. Sie stellen Thesen auf, die erst einmal Erfindungen sind. Gute Geschichten. Messungen müssen dann ergeben, ob diese Erfindungen in der Realität wurzeln oder nicht. Aber selbst wenn Messdaten Thesen stützen, müssen sie nicht wahr sein. Es kann andere Erfindungen, andere Erzählungen geben, die dann wieder in einer Revision die Messdaten besser erklären. Vor dem heliozentrischen Weltbild konnte die Astronomie durchaus die Planetenbewegungen erklären. Die Erklärung war nur so kompliziert, dass die bessere Geschichte des heliozentrischen Weltbilds sich am Ende durchsetzte, weil sie die Bewegungen effizienter erklären konnte. Oppenheimer spricht dann die Rolle des Zufalls als Begrenzung und Auswahl an. Er erwähnt den Laplacian Dämon, die Theorie von Pierre-Simon Laplace, die besagt, dass wir die Zukunft vorhersagen könnten, wenn wir nur die Geschwindigkeit und den Ort jedes Teilchens im Universum kennen würden. Oppenheimer verwirft diese Idee. Wir als Menschen könnten diese Gleichung unmöglich lösen. Die Auswahl, welches Wissen wir entdecken und welches nicht, ist vom Zufall geprägt. Oppenheimer betont, dass wir, selbst wenn wir alles Wissen der Welt hätten, nicht in der Lage wären, es zu begreifen. Und bemerkt, wenn man zuhört, kann man nur deshalb hören, weil man vieles nicht hört. Um etwas zu lernen oder zu begreifen, müssen wir die Vorstellung aufgeben, alles zu wissen, denn das ist unmöglich. Wissen ist von Natur aus unvollständig. Das ist ein sehr guter Gedanke, den ich ja neulich auch in der ersten Metaphysik-Folge zu Aristoteles ausformulierte. Wissenschaft ist eo ipso immer Komplexitätsreduktion. Erkenntnis von allem ist nicht möglich. Ich muss mich immer auf einen Teilaspekt der Realität konzentrieren, den ich erforschen möchte. Oppenheimer, angesichts dieser Unvollständigkeit müssen wir eine Wahl treffen, welches Wissen wir verfolgen wollen. Dass dem Verstehen eine Wahl innewohnt, sieht man schon an der dualen Natur des Lichts als Welle und Teilchen. Je nachdem, ob ich Licht als Welle oder als Teilchen betrachte, folgen daraus andere Konsequenzen. Licht ist aber beides. Informationen über die Welle können nicht auf das Teilchen übertragen werden, aber die beiden können auch nicht getrennt werden. Wenn eine Sache als Welle getestet wird, kann sie nicht als Teilchen untersucht werden. Das eine schließt das andere aus. Wenn man mehr über die Gleichung herausfindet, wird die Gleichung ungültig. Genauso wie das Herausfinden von mehr Informationen über eine alte Notwendigkeit dazu führt, dass sie sich in eine neue Notwendigkeit mit mehr Fragen als Antworten verwandelt. Zum Abschluss seines Vortrags führt Oppenheimer diesen Sachzwang in der Wissenschaft, Entscheidungen treffen zu müssen, wieder auf seine Unterscheidung zwischen einem Urteil aus Freiheit und einem Urteil aus Notwendigkeit zurück. Bei dieser Unterscheidung müssen wir uns davon leiten lassen, das eine mit dem anderen abzugleichen, die ideologische und theoretische Terminologie mit den konkreten Tatsachen und der Praktikabilität der Situation in Einklang zu bringen. Vielleicht bin ich durch den Film geblendet, aber das liest sich für mich wieder wie eine Rechtfertigung, warum er die Atombombe gebaut hat. Oppenheimer sagt, damit die Öffentlichkeit wissenschaftliche Entdeckungen schätzen und würdigen kann, müssen diese Entdeckungen etwas sein, das die Öffentlichkeit verstehen kann. Die Entdeckung muss sich mit etwas Verständlichem und Vertrautem befassen und sie muss an das Streben des menschlichen Geistes appellieren. Wenn sowohl die Notwendigkeit der praktischen Beziehbarkeit der Entdeckung als auch die Freiheit des Erkenntnisstrebens erfüllt sind, kann die Öffentlichkeit die wahre Bedeutung der Entdeckung verstehen. Nur dann können wir uns auf das konzentrieren, was für uns als Menschen am wertvollsten und wichtigsten ist, nämlich unsere Beziehung zur Natur und die Förderung des Lernens.
Okay, well.
Auch wenn dieses Transkript die Rede Oppenheimers nur zusammenfasste, hoffe ich, ihr konntet mit mir zusammen ein paar spannende Aspekte über sein Wissenschaftsverständnis daraus entnehmen. Ich danke euch, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt.